Deutschlandfunk Kultur. Nachspiel. Auch bei dieser Fußball-Europameisterschaft dürfte es in den K.O.-Spielen wieder Elfmeterschießen geben. Bei dieser Form des Knockouts sind Hochspannung und Nervenkitzel garantiert. Die Schützen und Torhüter stehen sich zum Duell 11 Meter entfernt gegenüber. Und am Ende stehen auf der einen Seite ekstatisch jubelnde Gewinner, auf der anderen Seite weinende Verlierer. Und da es kaum etwas gibt, das die Sportwissenschaft nicht untersucht, beschäftigt sie sich auch mit der Frage, was den perfekten Strafstoß ausmacht und welche Spielertypen die Nerven dafür haben. Dabei kommen Forschung und Praxis zu unterschiedlichen Antworten, wie Stefan Osterhaus in seinem Feature Drama und Nervenkitzel beleuchtet.
Elfmeterschießen ist ein Psychospiel. Das ist unglaublich schwierig.
Ottmar Hitzfeld, ehemaliger Dortmund- und Bayern-Trainer. Zweimal hat er als Trainer die Champions League gewonnen. Einmal mit dem Bayern in einem legendären Elfmeterschießen gegen den FC Valencia. 2001 war das. Aber dazu kommen wir später noch.
Messi. Auch der Pass, aber der war reingemurmelt. Mann gegen Mann.
Der Elfmeter. Spannungsgeladen. Nervenaufreibend. Für die Zuschauer und für die Beteiligten. Für die Schützen, für die Torhüter, für die Trainer. Elfmeter zu schießen ist etwas Besonderes. Vor allem, wenn es nach 120 Minuten Spiel mit Verlängerung zur Entscheidung kommt. Zum Elfmeterschießen.
Ja, richtig. Es kommt immer auf die Ausstrahlung. Ist ja ein Duell.
Elfmeterschießen elektrisieren den Fußball seit Jahrzehnten. Seit 1976 werden sie bei internationalen Turnieren eingesetzt, wenn keine Entscheidung in der regulären Spielzeit oder Verlängerung gefallen ist. Damals standen sich Deutschland und die CSSR im Europameisterschaftsfinale gegenüber. Legendär der Fehlschuss von Uli Hoeneß. Das erste und einzige Mal verlor eine deutsche Mannschaft ein Elfmeterschießen bei einer Welt- oder Europameisterschaft. Deutschland und das Elfmeterschießen. Eine Erfolgsgeschichte. Mysteriös erscheint vielen Fans der Erfolg der Deutschen. Aber es gibt Menschen, die sich wissenschaftlich damit auseinandersetzen. Daniel Memmert, Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln, ist einer von ihnen. Er hat sich ausgiebig mit dem Elfmeter beschäftigt. Was ist also dran am Mysterium Elfmeter, an diesem Schuss aus kurzer Distanz vom Punkt vor dem Tor?
Ja, als Sportwissenschaftler sehe ich das als ein analytisches Problem an. Und zwar als eine Standardsituation, wo vorher alles definiert ist. Das heißt, die Ausgangssituation ist nicht mystisch. Die Ausgangssituation ist völlig klar. Das weiß der Schütze, das weiß der Torwart. Und das weiß natürlich auch der Trainer und die Zuschauer im Stadion. Dass alles klar vorher definiert ist. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man es eigentlich sehr gut trainieren kann.
Sehr gut trainieren? Das würde der frühere Trainer Ottmar Hitzfeld so niemals behaupten.
Nein, kann man nicht. Elfmeterschießen. Wir haben auch im Training ab und zu Elfmeter geschossen, aber sind Peanuts. Kann man nicht vergleichen mit einer Stresssituation vor 50.000 Zuschauern, von der Mittellinie nach vorne zu gehen, anzulaufen und im Mittelpunkt zu stehen.
Theorie und Praxis. Liegen sie wirklich so weit auseinander, wie es auf den ersten Blick scheint? Daniel Memmert beruft sich auf seine Analysen. Die, sagt er, seien eindeutig. Nicht nur, was die Trainierbarkeit von Strafstößen anbelangt, sondern auch, was manche tief verankerte Annahmen betrifft. Etwa jene, dass deutsche Spieler besonders gut Elfmeter verwandeln können. Oder, dass die Engländer es gar nicht könnten. Je mehr Daten zur Verfügung stehen, sagt Daniel Memmert, desto präziser ließen sich Aussagen treffen. Dazu hat der Sportwissenschaftler mit seinem Team auch die Elfmeter aus Ligen verschiedener Länder ausgewertet.
Unsere Studie jetzt mit einem weitaus größeren Datensatz können jetzt klar zeigen, dass es zwischen Nationalitäten keine Unterschiede gibt. Das heißt, die Deutschen, die Spanier, die Franzosen oder die Engländer, da gibt es keine signifikanten Unterschiede. Und es ist auch nicht plausibel. Also warum soll denn ein Land, eine Nationalität schlechter Elfmeterschießen als eine andere? Dafür gibt es erstmal keine Theorie dafür, keine plausible Theorie auf jeden Fall.
Dennoch bleibt der Misserfolg der Engländer auffällig, gerade dann, wenn es drauf ankommt, bei Welt- und Europameisterschaften. Genauso auffällig wie der Erfolg der Deutschen. Vollkommen rational lässt es sich also nicht erklären. ebenso wenig wie die gute Serie der Argentinier, die ihren Weg zum WM-Titel 2022 in Katar über zwei Elfmeterschießen führte, gegen die Niederlande im Viertelfinale und im Finale gegen Frankreich, obwohl Superstar Kylian Mbappé aus dem Spiel heraus zweimal und einmal im Elfmeterschießen traf.
Das macht Kylian Mbappé. Es kann sein erster großer Auftritt in diesem Finale werden. Die Spannung ist zurück im WM-Finale.
In jedem Fall aber ist ein Elfmeterschießen ein Musterfall für Psychologen. Denn in keiner anderen Situation im Fußball ist mehr Psychologie im Spiel als beim Elfmeterschießen. Hat eine Fußballnation wie England erst einmal eine Reihe von Elfmeterschießen verloren, dann lastet dies offenbar schwer auf den Schultern der Spieler. Umgekehrt erscheint eine lange Erfolgsserie, wie bei den Argentiniern und Deutschen, die Spieler dieser Nation eher zu stärken.
Klaassen gegen Sommer, Jan Sommer, ganz, ganz stark. Dani Klaassen scheitert an Sommer und wie?
Jan Sommer ist der Torhüter von Inter Mailand. Er spielte in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach und den FC Bayern. Viele Jahre ist er in der Schweizer Nationalmannschaft aktiv. Er gilt als Elfmeterspezialist. Wie empfindet er die Elfmetersituation?
Ganz ehrlich, die Elfmeter ist eine sehr seltene Situation, muss man ganz klar dazu sagen. Aber natürlich, du hast als Torwart immer das Ziel, den zu halten. Und du probierst es jedes Mal wieder. Du probierst auch an deinen Strategien zu feilen, dass du was anderes machst und so weiter. Aber es gehört auch ein bisschen Glück dazu.
Glück unbedingt. Und ein Plan. Jan Sommer aber bleibt auf der emotionalen und nicht auf der rationalen Ebene, wenn es um Elfmeter geht.
Ich sag ganz ehrlich, Elfmeterschießen hat für einen Torwart viel mit Gefühl zu tun, weil das ist echt ein Phänomen. Ich war in der Schweiz damals beim FC Basel und auch bei den vorigen Clubs. Wenn du mal einen Elfmeter hältst und du hast vielleicht mal einen zweiten direkt danach, dann entwickelst du so ein Gefühl im Tor, wo du beim dritten Elfmeter eigentlich weißt, so hey, schieß. Ich halte ihn. Und der Stürmer weiß, okay, die letzten zwei hat er gehalten. Boah, das wird schwierig. Es ist ein Unterschied, wenn dir das aber nicht gelingt und du dich schwer tust mit Elfmeter halten für eine Zeit, dann merkst du, dass die Stürmer anlaufen und sich sagen, okay, das bekomme ich hin.
Ramos gegen Jan Sommer. 57. Minute, Gladbachs Goalie pariert. Es ist noch nicht der Abend des neuen europäischen Rekordnationalspielers.
Das ist ein Riesenunterschied. Und du selber hast natürlich auch nicht dieses Selbstvertrauen bei einem Elfmeter, weil du jetzt schon länger keine mehr gehalten hast zum Beispiel. Und das ist einer der wichtigsten Punkte, dass das Psychologische bei einem Elfmeter. Und wie bereitet man sich vor? Man schaut sich natürlich die Schützen an, man probiert sich zu überlegen, okay, wenn er den letzten da geschossen hat, wie könnte der Stürmer denken und so weiter. Es ist so ein Psychospielchen zwischen Spieler und Torwart.
Ramos gegen Sommer zum zweiten und wieder hält Sommer. Mehr Übermut als Mut von Ramos ist noch einmal vom Punkt zu wagen.
Aber wie steht es um die Schützen? Können die mit ihrer Ausstrahlung die Situation beeinflussen? Sind Superstars, die ihre Bälle fast zentimetergenau platzieren können, im Vorteil? Nein, ganz im Gegenteil, sagt der Sportwissenschaftler Daniel Memmert. Erst recht, wenn es sich um besonders erfolgreiche Spieler handelt. Spieler, die viele Preise gewonnen haben, Weltfußballer oder auch Nachwuchspreise. Wer sich seines Status sicher ist, der tut sich schwerer vom Elfmeterpunkt, sagt Memmert.
Tatsächlich scheint es so zu sein. Der hat einen Tick weniger oft getroffen, dieser Ausnahmespieler, als ein Ausnahmespieler, der zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass er einen Preis gewonnen hat.
Beispiele dafür liefert die Fußballgeschichte reichlich. Die argentinische Legende Diego Maradona war ein berüchtigter Fehlschütze vom Elfmeterpunkt. Franz Beckenbauer trat am liebsten gar nicht an. Aber gibt es überhaupt den idealen Elfmeterschützen? Und gibt es eine Technik, die so gut wie sicher zum Erfolg führt? Daniel Memmert unterscheidet zwischen zwei Methoden, den Torwart zu überwinden.
Ja, es gibt dort zwei Strategien, die in der Vergangenheit untersucht wurden. Das ist die eine Strategie, man sagt dann torwartorientierte Strategie, dass man einfach den Torwart versucht auszuschauen. Und das andere ist einfach Strategie, dass man sich in der Ecke aussucht und schießt. Wissenschaftlich gesehen gibt es keinen Unterschied zwischen diesen beiden Strategien.
Den Torwart ausgucken, wie es umgangssprachlich heißt, ihm mittels einer kleinen Täuschung in die falsche Ecke schicken. Das erfordert starke Nerven. Der ehemalige Bayern-Stürmer Robert Lewandowski hat diese Technik zur Perfektion getrieben. Und auch der Spanier Sergio Ramos beherrschte die Täuschung einst in Vollendung. Entscheidend sei vor allem, wie sicher der Schütze in das Duell geht. Das zeige sich deutlich an seiner Körperhaltung, sagt Daniel Memmert.
Aber man weiß zum Beispiel sehr, sehr viel, dass die Körpersprache eine zentrale Rolle spielt. Und zwar die Körpersprache des Schützen. Und da können wir schön zeigen, dass wenn jemand selbstbewusst dasteht, Schulter nach hinten, Brust raus, dass dann der Torhüter denkt, wenn man ihn jetzt befragen würde, das haben wir getan in experimentellen Settings, dass er dann glaubt, den Elfmeter nicht zu halten.
Viele Torhüter würden dem sicher beipflichten. Umgekehrt gilt,
wenn der Spieler, wenn er den Ball abgelegt hat, sich rumdreht und dann zu seinem Anlaufpunkt läuft und quasi dem Torhüter seinen Rücken zuwendet. Und das ist eine klare Pose, klare nonverbale Kommunikation, Vermeidung. Ich bin in einer stressigen Situation und ich will eigentlich da raus, mir passt es hier gar nicht, ich fühle viel großen Stress und den Torhüter will ich schon gar nicht anschauen, weil ich da sowieso gleich hinschießen muss.
Man kann sich dem Ideal des perfekten Elfmeters nähern, sagt Daniel Memmert. Und zwar, indem die Trainer die Spieler richtig auswählen. Der Sportwissenschaftler verdeutlicht dies mit einem Beispiel aus der Verhaltenspsychologie. Die Theorie besagt,
dass es zwei Arten von Persönlichkeitstypen gibt. Den hoffnungsorientierten und den pflichtorientierten. Und die Sozialpsychologie hat diese Theorie genommen, um verschiedene Leistungen von Menschen zu erklären. Und wir haben sie genommen, um die Leistung beim Elfmeter zu analysieren. Und da konnten wir verschiedene Dinge zeigen. Also zum einen konnten wir tatsächlich zeigen, dass die pflichtorientierten Schützen eine höhere Wahrscheinlichkeit hatten zu treffen als die hoffnungsorientierten Schützen.
Dafür, sagt Daniel Memmert, gäbe es gute Gründe. Denn die sogenannten pflichtorientierten Spieler dürfen schon wegen ihrer Position auf dem Platz sich keine Fehler erlauben. Abwehrspieler gehören in diese Kategorie. Die Hoffnungsorientierten sind dagegen Stürmer und andere Offensivkräfte, die nicht die Pflicht haben, einen Treffer zu erzielen, im Spiel aber darauf hoffen dürfen. Das sei ein großer Unterschied. Memmert sagt daher, es sei aussichtsreich, eher Abwehrspieler in die Pflicht zu nehmen.
Es ist die Pflicht, diese Aufgabe zu erfüllen. Also, wenn ich jetzt den Müll raustragen muss, dann ist natürlich dieses Müll raustragen ist eine Pflichtaufgabe. Das scheint einem schon so quasi entgegen. Oder die Steuererklärung zu machen ist auch eine Pflichtaufgabe. Eine Hoffnungsaufgabe wäre eher etwas Richtung, man löst ein Kreuzworträtsel oder man löst Sudoku. Es ist irgendetwas, wo man Hoffnung eher mit verbindet, wenn es von der Aufgabe ausstrahlt.
Die Abfallentsorgung ist ein sehr prägnantes Bild. Viel unangenehmer kann eine Pflichtaufgabe kaum sein. Auf den Fußball übertragen hieße das, den Ball einfach, ohne nachzudenken, auf die vorher bestimmte Stelle zu knallen. Diese Methode ist durchaus erfolgversprechend. Und wenn es um Pflichterfüllung geht, das würde doch irgendwie auch zu den Erfolgen deutscher Nationalteams im Elfmeterschießen passen. Schließlich gelten die Deutschen, Wahrheitsgehalt hin oder her, nach wie vor als ein pflichtbewusstes Völkchen.
Das heißt, Hector hat jetzt nicht den Druck, den die vorher hatten. Wenn er nicht trifft, geht's zumindest weiter. Aber wenn er trifft, dann ist Deutschland im Halbfinale. Jonas Hector. Yeah! Jonas Hector! Das Drama von Bobo endet für Deutschland mit einem Sieg. Die Reise geht weiter. Sie geht weiter ins Halbfinale nach Marseille.
Die Erwartungshaltung an den Schützen beim Elfmeter ist klar. Er muss treffen. Der Druck auf den Torhüter ist längst nicht so hoch. Er kann einen Elfmeter halten, aber er muss es nicht. Seine Qualität bemisst sich nicht daran, ob er gut oder schlecht im Abwehren von Strafstößen ist. Der ehemalige Bayern-Torhüter Sepp Maier, einer der größten Keeper der Fußballgeschichte, gehörte ganz nebenbei nicht zu den herausragenden Torleuten, wenn es um das Duell vom Elfmeterpunkt geht. Da war er gerade mal Durchschnitt.
Man muss sich dann vorher erkundigen, wie schießt der Elfmeter. Und wenn einer andauernd rechts rein schießt, na gut, dann schießt er wahrscheinlich 90% da rein. Und dann konzentriere ich mich da auf diese Ecke.
Jetzt kommt schon die große Nervenzerreißprobe zwischen Sepp Maier im deutschen Tor. Und ich glaube, es ist Neeskens, der jetzt in dieser Sekunde anläuft und schießt. Und Tor!
Das war bei mir im Endspiel genauso, 74, der Neeskens. Der hat ein paar Elfmeter schon, drei oder vier bei der WM und hat es andauernd rechts vom Torwart geschossen. Genau, rechts vom Torwart. Und dann bin ich stehen geblieben und habe mir gedacht, der schießt wieder rechts. Der hat immer scharf geschossen, aber nicht so arg platziert, nur scharf. Und dann habe ich gedacht, der schießt bestimmt wieder rechts von mir, also links von ihm. Und dann gehe ich rüber und dann haut dieser auf, haut den Boden rein. hat den Bogen getroffen und schießt kerzengrad. Hat den Boden reingeschlagen, ein bisschen halt, hat, weil die Linie da, der Elfmeterpunkt, der hat er gestaubt, das ist eine Wolke war das. Hat den Boden reingehauen und schießt genau in die Mitte. Ja, was willst du denn da machen?
Meier stand auch in einem legendären Elfmeterschießen im Tor, 1976 gegen die CSSR.
In einem dramatischen Spiel gelang Hölzenbein buchstäblich in der letzten Sekunde der regulären Spielzeit der Ausgleich zum 2:2 unentschieden. In der nachfolgenden Verlängerung von 2x15 Minuten fiel jedoch kein entscheidendes Tor. Der Europäische Fußballverband UEFA hatte heute in Belgrad für diesen Fall beschlossen, dass das Spiel nicht wiederholt, sondern durch Elfmeterschießen entschieden wird. Dieses Elfmeterschießen entschied die Mannschaft der Tschechoslowakei mit 5:3 für sich.
1976 verloren die Deutschen ihr bisher einziges Elfmeterschießen bei einer EM oder WM, weil Uli Hoeneß über das Tor schoss. Damals, zu Meyers Zeit, hatte Elfmeterschießen also noch gar nicht den Stellenwert, den es heute hat. Für einen seiner Nachfolger im Bayern-Tor, dem von ihm selber trainierten Belgier Jean-Marie Pfaff, sah das schon ganz anders aus. Pfaff war auf das Duell vom Punkt regelrecht versessen.
Ich war vielleicht der Beste, ne? Ich habe 70% von den Elfmetern habe ich gehalten, ne? Und wie habe ich gehalten? Von Basten, von Galtz, von Andy Bremen, von Wuttke, von in Deutschland, in Belgien habe ich von anderen großen Fußballern gehalten. Und nicht nur gehalten, ich habe nur richtige Elfmeter gehalten. Wenn du siehst, gegen Saloniki, wenn ich den nicht zwei raushole und die selber reinschieße, dann sind wir aus dem Pokal.
70%? Darauf sollten wir vielleicht nicht wetten. Aber Pfaff wehrte verdammt viele Strafstöße ab. Und er hatte auch eine Methode, nach der er vorging.
Ja, und ich auch. Ich habe immer, wenn ich nach Tor gegangen bin, von dem Elfmeterpunkt nach meinem Tor, habe ich immer meinen Arm links das gemacht und dann umgedreht und warum ein Penalty und warum ein Elfmeter. Und dann haben die anderen Spieler gemeint, die Elfmeter sind, die ist nicht mehr konzentriert. Und dann bin ich in Tor gekommen, habe ich meinen linken Fuß, wo ich den Ball wollte halten, ein Bein in der Mitte stehen, mit dem anderen Bein mehr an der anderen Seite. Und dann habe ich gezeigt, ein Loch, also ein Opening, fremd. Und der ist manchmal hingelaufen. Ne? Also so habe ich das gemacht in meiner ganzen Karriere. Ich habe viele gehalten, in Belgien auch.
Unkonzentriert wirken, sich einmal umdrehen, dabei eine leichte Lücke lassen. Den Schützen also narren, ein überaus wirksamer Trick, der vermutlich nicht nur Jean-Marie Pfaff gute Dienste geleistet hat. Die Sportwissenschaft hat viele Torhüter akribisch beobachtet und herausgefunden, dass es ein paar Kniffe gibt, mit denen man den Schützen aus dem Konzept bringen kann. Der Torwart könnte sich beispielsweise so groß wie möglich machen. Daniel Memmert?
Also das ist so diese typische Y-Position und dass man gleichzeitig auch auf der Torlinie sich bewegen soll. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass man möglichst versucht, den Schuss hinauszuzögern, dass man den Spieler relativ lang in dieser Situation lässt, in dieser extremen Stresssituation für den Spieler. Das wird heutzutage extrem praktiziert, dass mit dem Schiedsrichter nochmal gesprochen wird, dass andere Spieler kommen. Das ist, hat sich extrem erweitert, diese Zeitspanne vom Foul, bis dann überhaupt der Elfmeter dann geschossen wird.
Außerdem kann der Torhüter sich minimal versetzt zur Mitte des Tores stellen und so dem Schützen eine vermeintlich offene Ecke anbieten. Trotz dieser Tricks aber ist es für einen Torhüter extrem schwierig, einen Elfmeter zu halten. Selbst wenn es gelingt, den Schuss hinauszuzögern, sind für Memmert die Schützen immer im Vorteil. Das heißt, im Grunde muss der Torwart sich von vornherein eine Ecke aussuchen, in die er springt, weil er sonst bei der Schussgeschwindigkeit einfach zu spät dran ist. Elfmeterschießen sind stets eine Extremsituation. Aber extremer als die Erlebnisse von Trainer Ottmar Hitzfeld im Mai 2001 kann es kaum sein. Champions League-Finale, Bayern München gegen Valencia. Schauen wir anhand dieses Spiels mit seinem dramatischen Elfmeterschießen auf die Theorien der Sportwissenschaft. Die Bayern hatten zwar mit Oliver Kahn einen ganz großen Keeper im Tor, aber Ottmar Hitzfeld schränkt ein.
Oliver Kahn war ja nicht berühmt dafür, dass er Elfmeter gehalten hatte davor. Die Quote war nicht so gut. Und das habe ich erst im Nachhinein gelesen. Aber in einem Spiel plötzlich hält er 3. Ja. Das ist Wahnsinn. Das ist das wirklich Fußball, wo man nicht immer alles erklären kann und wo Spieler in entscheidenden Szenen über sich hinauswachsen.
Der Mann, der Vulkan genannt wurde, übertraf die Erwartungen bei Weitem. Kahn verwandelte sich auf der Stelle in einen sogenannten Elfmeterkiller. Selbst unter Spitzentorhütern sind sie selten. Einer, der eine gewaltige Quote hatte, war der Brasilianer Diego Alves, der in der ersten spanischen Liga spielte. Von 10 Strafstößen gegen ihn gingen nicht mehr als 4 ins Tor. Auch Jens Lehmann, der ehemalige deutsche Nationaltorhüter, war dafür bekannt, im Elfmeterschießen zu großer Form aufzulaufen. In jüngster Zeit hat sich in der Bundesliga Manuel Riemann vom VfL Bochum als Elfmeterspezialist einen Namen gemacht.
Hält Riemann den zweiten? Es wäre der Wahnsinn. Jetzt ist es der Wahnsinn. 23 Bundesliga-Elfmeter gegen Riemann. 11 waren nicht drin. Quote 47,8%.
International ist der Argentinier Emiliano Martinez bei den Schützen gefürchtet. Er rettete Argentinien den WM-Sieg 2022. Gegen Holland triumphierte er im Viertelfinale und auch gegen Frankreich im Finale. Und das, obwohl Kylian Mbappé gleich 3 Elfmeter gegen ihn verwandelte.
Emiliano Martinez, wie sich die Bilder gleichen zu scheinen.
Was Martinez aber da im Strafraum trieb, hatte nichts zu tun mit dem gesitteten Auftreten der Kollegen. Er betrieb, man muss es fast so martialisch sagen, einen Psychokrieg gegen die Schützen. Er ging zur Strafraumgrenze und schritt sein Revier ab wie ein Raubtier. Den Ball rückte er erst nach Aufforderung heraus. Nicht sonderlich sportlich, aber effektiv. In Deutschland gibt es seit kurzem einen Nachwuchskeeper, der sich als Elfmeterkiller einen Namen gemacht hat. Konstantin Heide, Torwart der Mannschaft, die als erste deutsche U17 Weltmeister wurde. Er kam nur durch eine Verletzung des Stammtorhüters in die Mannschaft. Wie Martinez gewann Heide 2 Elfmeterschießen, auch das Finale gegen Frankreich. Aber im Vergleich zum Elfmeter-Rüpel aus Argentinien war er geradezu introvertiert.
Heide, hochkonzentriert, Sangui zu hoch, Deutschland kann ausgleichen. Was macht Heide? Er zeigt einen Schieß hierhin. Müpiju, Heide hat ihn, Deutschland im Vorteil. Gummis gegen Heide, Heide hält, schon sein zweiter.
Einen Torwart zu haben, der über sich hinauswächst, ist ein wichtiger Faktor beim Elfmeterschießen. Der andere Faktor, das sind natürlich die Schützen. Sie auszuwählen und innerhalb kurzer Zeit auf diesen besonderen Moment einzustimmen, das ist die Kunst eines Trainers. Ottmar Hitzfeld hat noch sehr lebendige Erinnerungen an das legendäre Elfmeterschießen von Mailand im Champions League Endspiel 2001. In der regulären Spielzeit hatte Mehmet Scholl, ein großartiger Techniker, einen Elfmeter verschossen. Ein Angreifer, der somit in das Profil der hoffnungsorientierten Spieler passt, wie sie der Sportwissenschaftler Daniel Memmert definiert hat. Er wollte dann im Elfmeterschießen nicht mehr antreten. Und das konnte Ottmar Hitzfeld gut verstehen.
Ja, Mehmet Scholl war auch ein Künstler. Er war Nummer 10 oder ein Spieler, der 2-3 Spieler ausspielen konnte. Und wenn man durch Elfmeter verschossen hat, will man ja nicht mehr Elfmeter schießen.
Wer sich freiwillig meldete, war der Leitwolf Stefan Effenberg.
Effenberg war immer ein positiv denkender Mensch und hat die Spieler immer angespannt und hat gesagt, so komm, du schießt jetzt. Und es ist immer wichtig auch, dass ein Spieler überzeugt ist von sich. Und Effenberg war in der Hinsicht sehr mutig.
Effenberg hatte bereits in der regulären Spielzeit einen Elfmeter verwandelt. Er traf also gleich zweimal vom Punkt. Aber so oder so, es geht vor allem um die psychologische Komponente, sagt Ottmar Hitzfeld.
Da muss man immer Überzeugungsarbeit abliefern und es am besten innerhalb der Mannschaft kommt. Wenn der Trainer sagt, du musst, ist immer etwas schwieriger. Weil ich habe dann meistens die Spieler gefragt, wer schießt, willst du schießen? Wenn einer nicht schießen wollte, habe ich gesagt, okay, nicht, dann lieber ein Spieler, der vielleicht technisch nicht so gut ist und überzeugt ist.
Wer dabei von sich überzeugt ist, der kann durchaus auch einem Spezialisten im Tor gegenübertreten. Einem wie Emiliano Martinez oder dem deutschen U17-Torhüter Konstantin Heide. Aber auch das sagt noch gar nichts über einen Erfolg im Elfmeterschießen aus. Der Shootout bleibt unberechenbar. Man kann sich ihm wissenschaftlich nähern, aber man wird ihn nie vollständig durchdringen.